Ja, wir grüßen euch da draußen, ihr Helden des Abwassers, wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Beim letzten Mal hatten wir ja, oder im vorletzten Mal jetzt, hatten wir ja die Hochwasserfolge dazwischen geschoben. Und ja, jetzt sind wir wieder im regulären Rhythmus drin. Wir hatten viel Feedback zu dieser Hochwasserfolge bekommen, dass wir das auch gemacht haben. Und auch die, es gab auch einige, die sich gemeldet haben, da wie kann man helfen und so weiter. Die DWA macht da ja einige Roundtables und Daniel, wie hast du das erlebt? Hast du auch Feedback bekommen?
Ich habe auch Feedback bekommen, also beziehungsweise was ich mitbekommen habe, ist von Kanalnetzbetreibern, dass die ihre Saugwagen Richtung des Krisengebiets geschickt haben. Das Feedback habe ich bekommen. Ansonsten von der Folge habe ich noch nicht direkt Feedback bekommen, bin aber trotzdem beeindruckt, was das für ein gemeinschaftliches Dasein ist, ne? Wie jeder an jeden denkt und auch mit den Betreibern, mit denen ich gesprochen habe, die waren damals auch zum Elbehochwasser in Magdeburg oder in Dresden und ich sag mal mit den Kanalnetzbetreibern, das war hauptsächlich Niedersachsen, ich will nicht sagen, dass die damit betraut sind, aber ist jetzt nochmal ein ganz anderes Ausmaß der Flutkatastrophe in NRW, aber die sind da, schicken die Leute dahin und schauen wir mal, ob das dann auch richtig koordiniert werden kann vor Ort.
Ja, wenn ihr die Folge hier hört, dann ist es ja wahrscheinlich schon 4 Wochen später. Dann ist ja hoffentlich schon mal ein bisschen mehr bekannt und aufgeräumt hoffentlich und viele Leute arbeiten da dran. Wenn ihr mitgeholfen habt, ihr seid wirklich Helden da draußen, besonders die, die sich aufgemacht haben, um da zu helfen. Mit der kleinsten Hilfe oder was ihr alles gemacht habt, ist stark. Man hat das ja auch gesehen, zum Beispiel von den Berliner Wasserbetrieben gesehen, die haben 17 Leute darunter geschickt mit Spülwagen und so weiter. Also schon echt beeindruckend. Mhm. Ja, können wir uns heute wieder den nächsten Themen im Abwassertalk widmen, die vielleicht auch dann mit beitragen, dass wir weiter ganz vorne bleiben als Abwasserwirtschaft. Heute soll es nämlich um Forschung gehen. Daniel.
Um Forschung? Cool.
Ja, ich dachte jetzt auch du was.
Wie wurdest du denn? Ja, was ist das für eine...
Du hast schon gehört,
Das weiß ich doch. Hast du schon mal geforscht, Klaus?
Ich habe schon geforscht, ja. Ich habe zweimal geforscht. Also wenn man meine Diploma-Masterarbeit als Forschung ansehen will, dann habe ich schon geforscht, ja. Ich weiß nicht, gilt das als Forschung? Das können wir gleich unseren Gast noch fragen. Ihr habt es ja eh alle schon gehört. Sie ist schon dabei, am Lachen gerade. Ich hole dich jetzt einfach dazu, Svetlana. Svetlana Schölzel von der RWTH ist unser Gast. Und dann fragen wir dich gleich erst die Frage, ist deine Diplom- oder Masterarbeit schon Forschen? Und dann stell dich mal gleich vor.
Auf jeden Fall. Also meistens arbeitet man ja irgendwelchen Doktorierenden zu, die irgendein Forschungsthema haben. Also das ist ja sowieso der Stützpfeiler unserer Arbeit, die unsere Abschlussarbeiten. Deswegen 100% ist das Forschung, ja, würde ich sagen. Genau. Hi, danke, dass ich heute da sein darf. Ich bin Svetlana, arbeite am Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen im Bereich der weitergehenden Abwasserreinigung und mein Thema speziell ist die Abwasserbehandlung mit granulierter Aktivkohle zur Spurenstoffelimination. Das heißt, wir versuchen den Mist, den wir Menschen in Form von Arzneimitteln, Chemikalien und was auch immer ins Abwasser schmeißen, wieder als End-of-Pipe-Lösung am Ende der Kläranlage wieder rauszuholen mit der Aktivkohle.
Ja, und du bist dort, Forscherin. Würdest du dich als Forscherin bezeichnen selber?
Tatsächlich nicht.
Nein, okay.
Nee, weil meine Projekte sehr speziell sind, würde ich sagen. Also was heißt speziell? Also der Fokus bei unserem Institut war bisher mit unserem alten Professor, wir haben im Moment so eine Doppelspitze mit zwei Professoren, der eine Professor Pinnekamp, der die eine oder andere wird ihn kennen, geht jetzt Ende August in den wohlverdienten Ruhestand und bisher war das unter seiner Regierung, sage ich mal, eher der Fokus der Anwendungsforschung. Also wir haben sehr viel auf Kläranlagen direkt vor Ort gemacht und eher weniger so Grundlagenforschung. Und ich denke, das wird sich mit unserem neuen Professor, dem Professor Windgens, ein bisschen ändern, dass wir das beides beibehalten, also beziehungsweise diese Grundlagenforschung mehr ausbauen und diese anwendungsorientierte Forschung auch beibehalten. Deswegen, also ich bin sehr viel auf Kläranlagen unterwegs und ich sage auch, ich arbeite nicht im Kittel und mit irgendwelchen Spritzen und den Nanogramm. Ich bin eher so Gummistiefel und Schaufel, die Dimension. Deswegen würde ich mich vielleicht nicht unbedingt als die klassische Forscherin bezeichnen.
Ja, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, Svetlana. Mich würde mal interessieren, haben wir schon natürlich auch im Vorgespräch gehabt, wie du da hingekommen bist. Also wie kommst du zu einem, ja nicht Titel, aber wie kommst du zu dem Job, dass du jetzt aktiv forschen kannst? Wie muss man sich das vorstellen? Wo hast du vielleicht studiert? Erzähl mal was zu deinem Werdegang.
Ja, also ich habe ganz klassisch Abitur gemacht und wusste nicht, was ich machen soll, habe mich auf Architektur oder für Architektur beworben. Da hat mein damaliger Erdkundelehrer gesagt, oh mein Gott, Svetlana, mach das nicht, das ist so eine brotlose Kunst, so ein hartes Genre. Und da dachte ich mir so, okay, wurde auch nicht genommen, weil der NC zu hoch lag. Okay. Und da dachte ich, was gibt's noch so? Ja, mache ich mal Umweltingenieurwissenschaften. Damals an der TU Braunschweig, das war das zweite Jahr, dass das überhaupt angeboten wurde. Also der Studiengang wurde 2008 ins Leben gerufen. Ich habe 2009 mit dem Studiengang begonnen, genau, habe meinen Bachelor in Braunschweig gemacht an der TU Braunschweig und bin dann mit meinem damaligen Freund und jetzigen Ehemann, der in Duisburg gewohnt hat, sind wir zusammen nach Aachen gekommen. Dann habe ich den Master hier in Aachen gemacht. Und habe dann zwischendurch, also ich habe insgesamt 4,5 Jahre hier in einem Planungsbüro gearbeitet in der Stadtentwässerung, also habe Kanäle, Regenbehandlungsanlagen, also RÜBs, Bodenfilter, was auch immer, was da alles gibt, mitgeplant. Zuerst als Werkstudentin und dann nach meinem Masterabschluss knapp ein Jahr nochmal als angestellte Ingenieurin. Und bin dann nach ungefähr einem Jahr zurück zur Uni gegangen, weil die Stelle war auch ausgeschrieben und ich habe schon länger damit geliebäugelt, habe beworben und wurde dann auch letztendlich genommen. Habe zwischendurch noch meine Tochter bekommen im Studium, bin auch Mama und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Normalerweise ist das halt so, wenn man zurück an die Uni gehen will, dann will man halt auch irgendwie so eine Dissertation machen. Also man will irgendwie so einen Doktorgrad erlangen. Und bei mir war das so, ich mochte halt die Leute. Ich kannte das ISA, also das Institut für Siedlungswasserwirtschaft, vorher schon aus meinem Studium und mochte das einfach, die Stimmung da, und habe gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach und guck, ob das was mit dem Abschluss wird oder nicht.
Und bist du jetzt schon Doktorin oder bist du noch auf dem Weg dahin?
Ich bin auf dem Weg dahin. Also ich bin jetzt seit, oh mein Gott, das sind schon fast 3 Jahre. Hilfe. Genau, ich bin seit fast 3 Jahren am Institut und normalerweise bleiben die Leute auch so 5 bis 6 Jahre, bis sie dann halt wirklich diese Dissertation fertig haben. Aber Ziel ist schon zu promovieren.
Also dann bist du praktisch wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wie nennt man das dann?
Genau, wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Ich habe mal gehört, das ist einer der härtesten Jobs. Stimmt das?
Ich sag mal so, es wird nicht langweilig. Es ist schon stressig. Also gerade diese Doppelbelastung, beziehungsweise in meinem Fall dann vielleicht so eine Dreifachbelastung mit so einem Kind dann auch noch. Ihr kennt das beide. Ich glaube, ihr habt beide Kinder. Ist ja auch so ein Fulltime-Job, 24/7. Und ich habe auch eine Vollzeitstelle und dann halt noch nebenher die Promotion. Ist nicht so einfach, aber es ist auch ein sehr, sehr cooler Job, weil man total frei ist irgendwie. Also man kann eigentlich so sehr vieles realisieren irgendwie, wenn man auch Ideen hat oder so. Es ist einfach ein sehr kreativer Job auch irgendwie, würde ich sagen. ist nicht so irgendwie 0815, dass man irgendwie festgefahren ist, sondern man hat sehr viele Möglichkeiten, rechts, links zu schauen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Jetzt kommst du zur Arbeit, hast da 5 Forschungsprojekte liegen. Stimmt das? Oder hat man immer nur 1? Oder wie läuft das ab? Und dann kommt doch mal der Professor rein und sagt, ich brauche das nochmal.
Vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen. Also du bist am ISA in der RWTH Aachen. Professor Pinnekamp kennt man natürlich. Wer schon mal bei der Essener Tagung war, sowieso, da bist du auch wahrscheinlich irgendwie dabei.
Genau. Herr
Wintgens wird die ablösen und du bist dort quasi Doktorandin. Das ist ja erstmal genau die richtige Person, die für unseren Podcast zu Forschung, genau, wie hat Daniels gefragt, wie kommt man jetzt an ein Forschungsprojekt? Das ist ja die Frage. Wir würden das auch als Forschung bezeichnen, was du machst. Du hast ja auch gesagt, meine Diplom- und Masterarbeit ist Forschung. Also dann sage ich, das ist, was du bist, ist auch Forschung. Dann sind wir alle Forscher. Weil Daniel hat ja auch schon eine Arbeit geschrieben. Dann können wir also aus dem Nähkästchen plaudern in der Runde. Wie kommt man jetzt zu einem Forschungsprojekt? Oder wie funktioniert das?
Genau, also meistens ist es tatsächlich so, dass man ein Forschungsprojekt vererbt bekommt. Beziehungsweise sind das oft Forschungsprojekte, die irgendwer anders beantragt hat. Also mein Vorgänger, der Frank Benström, liebe Grüße Frank, der hat auch in dem Thema granulierte Aktivkohle promoviert und der hat das Projekt in seiner Zeit, als er noch am ISA war, beantragt und das wurde bewilligt und dann wurde quasi jemand gesucht, der das bearbeitet, weil er dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt da gewesen ist, beziehungsweise war absehbar, dass er das nicht mehr machen kann. Wie gesagt, die Leute bleiben normalerweise 5-6 Jahre am Institut und gehen dann auch. Manchmal haben die noch so, sage ich mal, so 2-3 Jährchen irgendwie so eine Forschungsgruppenleitung, aber gehen dann meistens, verlassen das Institut. Das ist so der übliche Werdegang. Und ich habe im Prinzip mein Hauptprojekt habe ich so bekommen. Also das wurde von jemand anderem beantragt und mittlerweile habe ich aber ein paar mehr Projekte dazu bekommen. Also im besten Fall ist das so, dass man nur ein Projekt hat, auf das man sich voll und ganz konzentrieren kann. Natürlich kommt dann noch die Lehre dazu, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Lehrveranstaltungen, die wir da anbieten oder die Betreuung der Studis, also der Abschlussarbeiten und so weiter. Und ich habe mittlerweile ein paar mehr Projekte. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt 4 und noch ein paar kleinere, also 4 größere und noch ein paar kleinere Projekte nebenher, ist schon relativ viel, weil diese Spurenstoffthematik, Mikroschadstoffthematik geht gerade auch so ein bisschen, gerade in NRW, so ein bisschen Richtung gesetzliche Grundlage. Also zuvor war das halt immer eher Forschung und mittlerweile haben jetzt aber die ersten Kläranlagen, größere Kläranlagen, schon wirklich Bescheide bekommen, dass die im nächsten Bewirtschaftungszeitraum der Wasserrahmenrichtlinie dann eine Spurenstoffelimination errichten sollen, ohne einen genauen Grenzwert zu nennen. Also man weiß im Moment noch nicht, wo die Reise hingeht. Also was wollen wir eigentlich mit dieser Spurenstoffelimination rausholen? Was ist das Ziel, wie man das jetzt irgendwie bei dem CSB kennt oder so, ne? Das gibt's im Moment noch nicht, aber ist ganz steil auf dem Weg dahin. Deswegen kriegen wir im Moment sehr viele Anfragen von Kläranlagen, die befürchten, dass sie auch bald dran sind.
Also ich kenne das hier aus Baden-Württemberg vielleicht. Ich wohne ja bei Stuttgart in der Nähe. Also da gibt es sehr, sehr viele Kommunen, die das auch schon eigentlich fast von sich aus machen, weil das Land halt sehr stark fördert.
Genau.
Man kriegt hier bis zu 80% Förderung dafür, je nach Abwasserpreis, den man hat. Abwasser- und Trinkwasserpreis. Und deswegen, aber es ist auch schon so Richtung, wir müssen jetzt langsam mal so, aber es ist irgendwie so ein bisschen auf freiwilliger Basis irgendwie noch so, aber man denkt schon, nächstes Mal und so weiter. Also das ist schon so, dass das in langsam eine Pflicht reinläuft, ne? So ist das Gefühl.
Genau, so ist es bei uns in NRW auch. Das ist tatsächlich in Baden-Württemberg und NRW sind wir schon sehr weit mit dieser Thematik. Und das ist genau so, wie du beschreibst. Man hängt da irgendwie so ein bisschen dazwischen. Irgendwie, wir hatten auch eine sehr hohe Förderung. Mittlerweile ist sie keine 80% mehr. Ich glaube, das sind nur noch 50, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder sogar nur 30. Deswegen haben sehr viele Anlagen präventiv natürlich die Förderung abgegriffen, als die auch absehbar war. Da gibt es bald nicht mehr so viel Förderung, gab es extrem viele Anträge nochmal und haben es so abgegriffen. Ich glaube, das war damals so Anfang der 90er beziehungsweise in den 80ern war das so mit der Filtration in NRW, also als dritte Reinigungsstufe. Da wurde die Filtration auch sehr stark gefördert und die Kläranlagen haben dann auch wirklich so präventiv dann so eine Filtration errichtet und manche Filtrationen oder viele Filtrationen sind heutzutage gar nicht mehr im Betrieb, weil die Nachklärungen so gut geworden sind, ne? Mhm. Ich glaube, das ist so eine Dynamik irgendwie, hat sich da so ein bisschen verselbstständigt. Auch die Schweiz hat ja schon eine gesetzliche Grundlage, da ist es ja Gesetz, die Spurenstoffelimination als einziges Land in Europa beziehungsweise sogar weltweit. Und das ist natürlich irgendwie so eine Ansage, ne? Irgendwie dann so, da guckt man sich dann schon so ein bisschen da was ab.
Ich habe letztens mit einem Kollegen vom Landratsamt gesprochen, hier in Calw. Das ist ein Landkreis südlich von Stuttgart. Dort haben sie gesagt, Wasserschutzgebiete, Einleitung Bodensee natürlich, weil die Schweizer das auch machen, also müssen wir das auch machen. Das gibt so eine Bodensee-Nachbarschaft, wo das so verschlossen ist untereinander. Wasserschutzgebiete und Vorfluter, die besonders klein und wenig Wasser haben. Wo
genau.
Da ist das schon fast Pflicht oder da wird das jetzt bei allen neuen Bescheiden auch kommen, dass die was machen müssen, aber auch die Grenzwerte, naja, man übt noch ein bisschen, ne? Mhm. Gerade bei die jetzt zuerst mitgemacht haben, die haben natürlich auch den Nachteil, natürlich vielleicht auch noch nicht die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Frau Schölzel zu haben. Dann.
Oder noch schlimmer, eine Ozonung errichtet. Nein.
Ja, aber das ist ein guter Punkt von dir. Warum, das ist vielleicht jetzt genau der richtige Punkt, wir haben ja schon auch in der Folgenfolge mit der Frau Antakiali mal ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Warum nicht Ozonung und warum Aktivkohle? Oder was ist besser, was ist schlechter? Und man hört ja bei dir schon, du bist für Aktivkohle, ist ja klar.
Ja, nee, das kann man gar nicht so sagen. Ich mache immer so ein paar Späße, weil meine Kollegin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, die ist halt, die betreut halt die ganzen Ozonanlagen. Und wir haben aber auch zwei Projekte, wo sich das tatsächlich überschneidet, weil es ein Kombiverfahren ist. Also da wird das Wasser vorozoniert und geht dann über die Aktivkohle. Das ist so diese Nonplusultra, sage ich mal, so eine Multibarrierenkonzept. Aber man kann das gar nicht so einfach sagen. Also es gibt so ein paar Randbedingungen, wo man Ozonung direkt ausschließt. Das ist zum Beispiel, wenn zu viel Bromid im Abwasser vorhanden ist, dann durch die Ozonung erzeugst halt Bromat und das ist ja kanzerogen und auch persistent. Und genau, da gibt es so einen bestimmten Schwellenwert, ab wie viel Bromid, also was für eine Bromidkonzentration im Wasser, kommt eine Ozonung nicht mehr in Frage und dann geht man halt weiter und guckt, kann es eine Pulveraktivkohle werden oder eine granulierte Aktivkohle. Deswegen, das kann man gar nicht so sagen, dass das eine besser ist als das andere. Die beide Verfahren haben Vor- und Nachteile und man kriegt aber sowieso nicht mit beiden Verfahren alles raus. Ne? Wir reden da wirklich von so einem Stoffmix von mehreren tausend Stoffen, die da im Wasser, im Abwasser sind. Und ein paar Stoffe gehen mit Aktivkohle besser, ein paar Stoffe gehen mit Ozon besser. Und deswegen ist man jetzt so zum Teil wirklich so in dieses Kombiverfahren gegangen, um die Vorteile der beiden Verfahren zu nutzen.
Und gibt es noch eine Alternative? Also neben diesen beiden Methoden?
Die Pulveraktivkohle. Also das ist dann wirklich, dann hast du ja so eine Pulver in einem Silo, sage ich mal, und du dosierst die dann aus diesem Silo in das Abwasser rein. Also weil die granulierte Aktivkohle ist ja eine Filtration, wie man das halt irgendwie so kennt, sage ich mal. Und die Pulveraktivkohle ist wirklich, sage ich mal, nochmal ein eigenes Verfahren.
Also es haben ja hier viele, ne? Pulveraktivkohle haben hier in Baden-Württemberg sehr viele. Mannheim, weiß ich, hat das, Öhringen, ich glaube in Stuttgart wird das auch mit Pulveraktivkohle geplant. Also das ist ja hier, ja, ich will nicht sagen, weil du so sagst, so die beiden granulierte und Ozonierung kommen zusammen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, welcher Lobbyist am besten Werbung
macht. Ja, auf jeden Fall.
Und das ist schon so ein bisschen so. Manche Firmen haben halt klare Interessen, dass Ozon nach vorne kommt, weil sie dafür Produkte herstellen. Und das ist echt schwierig für die Kommunen, dann das rauszufinden, was das Richtige ist. Deswegen gibt's ja Forschung und deswegen forscht er da dran.
Genau.
Okay, also jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Jetzt sind wir schon so im Detail drin. Wie kommt man jetzt zu so einem, also jetzt, wenn man jetzt ein neues Forschungsprojekt anfängt, du hast ja gesagt, du hast das geerbt, aber du machst ja dann auch Forschungsanträge für den nächsten. Wie läuft denn sowas ab, so ein Forschungsprojekt zu erzeugen?
Ja, meistens ist das halt so, man fängt ja mit einer oder mit ein paar Forschungsfragen an innerhalb des Projektes und meistens kommen aus diesen 5 Forschungsfragen, sage ich mal, ungefähr 1000 weitere raus, weil je mehr man sich das Detail anguckt, desto mehr Fragen kommen da eigentlich auf. Und so entstehen dann tatsächlich Forschungsanträge. Also ich hatte letztes Jahr, habe ich einen Antrag für ein Forschungsprojekt gestellt, was leider abgelehnt worden ist. Aber das war halt auch so aus der Bearbeitung des Projektes heraus, habe ich gesagt, okay, da fehlt einfach was, da fehlt genau dieses Stück und habe das dann versucht und dann zu beantragen, dieses Projekt. Und ja, manchmal wird es bewilligt und manchmal nicht. Also meistens kommt das tatsächlich so aus der Arbeit heraus, dass man dann neue Ideen entwickelt und die dann in einem Forschungsantrag verwurstelt.
Also habt ihr da so eine Zielstellung, dass man sagt, okay, man muss einen Forschungsantrag pro Jahr schreiben, oder ist das rein aus dem Idealismus geboren, dass man sagt, oh, das liegt mir total am Herzen, jetzt dem möchte ich mich intensiver widmen, oder kommt der Professor auf einem zu, sagt er, ich habe da mal was gehört oder die Theorie habe ich, schreib mir da mal einen Forschungsantrag, wie muss man sich das vorstellen?
Also so eine Zahl haben wir jetzt nicht. Aber ich würde sagen, so im Schnitt schreibt schon jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, sage ich mal so, ich weiß es gar nicht, also das sind gar nicht so viele. Ich würde irgendwie sagen, vielleicht 2, 3 in der kompletten Zeit. Also vielleicht so einmal in 2 Jahren schreibt man vielleicht selber einen Antrag oder ist halt federführend. Und dann schreibt man aber sehr viel mit. Also dann so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier in einem Monat oder in 2 Wochen müssen wir was abgeben. Wer hat da Zeit? Und wenn man sich nicht schnell genug wegduckt, dann muss man, hängt man dann in diesem Forschungsantrag drin. Aber es gibt eigentlich nicht so, das ergibt sich irgendwie in so einem Flow. Also wie gesagt, bei mir kam das aus der Idee heraus, aber oft ist das dann so, dann sieht man irgendwelche Calls vom BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, oder von unserem Landesumweltamt oder so, und dann ja DFG, also Deutsche Forschungsgesellschaft, dann sieht man da irgendwelche Calls, dann wird ganz speziell was ausgeschrieben und dann schreibt man dazu einen Antrag.
Ja, und freut man sich mehr, wenn das Projekt abgeschlossen ist oder wenn der Forschungsantrag bewilligt ist?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe noch kein abgeschlossenes, also ein Projekt abgeschlossen. Mein Projekt ist Ende September 2021 wird das erste Projekt, mein langes Projekt, abgeschlossen sein. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich da auch drauf. Also es ist auch immer noch ein cooles Projekt, aber irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Also dann freust du dich einfach, wenn es zum Abschluss kommt, und konzentrierst dich dann auf andere Sachen. Und natürlich ist immer, sage ich mal, schön, wenn ein Forschungsantrag bewilligt wird, ne? Weil das heißt dann halt, entweder man finanziert sich selber weiter oder es werden neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, ne? Also so geht das dann halt irgendwie immer weiter, ne?
Also so habe ich das auch immer erfahren. Ich habe am Anfang immer gedacht, ja, Forschung, das macht man auch ganz stark, um was Neues zu entwickeln und so. Dann habe ich dann manchmal so das Gefühl gehabt, man freut sich mehr, ah, jetzt ist die Kohle da, jetzt können wir arbeiten, als dann am Ende so, ah, jetzt ist das Forschung, jetzt haben wir was erforscht. Und das ist dann manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit, gerade wenn, also wir sind als Firma öfter mit dabei und das ist dann schon oft der Fall gewesen. Also wir haben so ZIM-Projekt, kennst du wahrscheinlich.
Ja, auch, ja.
Öfter mal gemacht, da kriegt man ja als Firma irgendwie 50% der Kosten gefördert und als Institut oder als Forschungseinrichtung 100%, und dann versucht man so drittmittelmäßig, wir versuchen dann bei euch das ganze Know-how abzuziehen.
Genau.
Und dann Milliarden zu machen. Das Ziel ist ja eigentlich von so Forschungsförderung, dass am Ende Arbeitsplätze entstehen und neue ja, neue Sachen, die die Wirtschaft voranbringen und die vielleicht auch bei euch jetzt Umwelt verbessern oder irgendwas, ne? Also der das, die Forschungsgelder gibt, also meistens der Staat, ja, hat ja ein konkretes Interesse dahinter, ne? Mhm. Bei euch ist es jetzt dann eher Umweltförderung, das ist ja dann wahrscheinlich dann, ich will die Flüsse schöner, besser machen oder diese Wasserrahmenrichtlinie einhalten und so weiter, ne?
Ja, genau. Oder halt, also wie gesagt, oder in meinem Projekt ist es halt wirklich so, also ich habe mich eher auf die Hydraulik konzentriert, auf die Filterhydraulik, also weniger auf die Spurenstoffelimination. Ich messe auch gar keine Spurenstoffe, sondern ja, guck mir nur die Hydraulik an, wie man die gut betreiben kann, einfach die Filter. Und da stehen natürlich auch so wirtschaftliche Interessen der Kläranlagen hinter. Also in meinem Hauptprojekt geht es darum, so Spülungen von Filter zu optimieren. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Filter dann irgendwie einmal am Tag spülen muss oder einmal in der Woche, ne? Also halt allein von den Abwassermengen, die dann wieder zurück in die Kläranlage kommen und auch der Aufwand und so weiter. Also da stehen wirklich so wirtschaftliche Interessen auch in, also ist ja im Vordergrund.
Nee, also das heißt quasi, die Frage ist ja, der Betreiber will ja wahrscheinlich nur einmal die Woche oder einmal im Monat spülen, aber ja, ich kann mir vorstellen, wenn der Filter sich irgendwann zusetzt, muss er halt größer sein, dass überhaupt noch was durchfließt, oder?
Es gibt ja, da muss ich noch mal, meine Frage setzt genau daran an, ne? Klaus, wenn ich jetzt so einen Filter vergleiche, es gibt ja bereits Filtrationsanlagen, du hast es ja schon selbst angesprochen. Ich habe leider erst zwei Kläranlagen gesehen, bei uns ist das weniger verbreitet hier im Norden, wo es Filtrationsanlagen gibt.
Die sind damit keine Fördergelder in den 80ern bekommen.
Ein Schelm, wer denkt, dass nur wegen Fördergeldern im Mittelpunkt steht.
Ja, aber die eine Kläranlage...
Was hast du jetzt gesagt, Klaus?
Die eine Kläranlage ist halt von 2016, bei der das gefördert wurde, aber die wird halt allgemein von anderen Geldern bezahlt. Darauf müssen wir mal separat eingehen. Nee, und zwar ist es letztendlich so, wenn man da das Feedback gehört von den Kläranlagenbetreibern, ich habe das ja das erste Mal gesehen, habe gefragt, hey, wie funktioniert überhaupt der Betrieb? Und die haben immer zwei Thematiken in den Vordergrund gestellt. Also einmal wirklich die Rückspülung des Filtermaterials und letztendlich auch der Havariefall. Ne? Wenn da mal wirklich was verstopft ist, was passiert dann? Und wie ist das jetzt mit einer Aktivkohle? Wo ist da der Vorteil im Sinne erstens von versus Sand? Und zweitens, wie gestaltet sich das gegenüber den betrieblichen Eigenschaften?
Genau, also das ist so ein bisschen, sage ich mal, der Vorteil von der granulierten Aktivkohle. Das ist im Prinzip nicht so viel anders als so ein Sandfilter. Also ich sag mal salopp, Sand raus, Aktivkohle rein mit ein bisschen Anpassung. Also die Filterdüsen müssen angepasst werden, die Spülung muss ein bisschen angepasst werden, aber die Technologie ist eigentlich dieselbe. Und der Vorteil ist natürlich, dass du durch diese Aktivkohleoberfläche eine Spurenstoffelimination hast. Also die dient ja in erster Linie nicht dazu, irgendwie Feststoffe rauszuholen, also die abfiltrierbaren Stoffe zu reduzieren mit, also oder Phosphor oder so, ne, mit Fällung, Flockung, sondern wirklich, die ist ja wirklich zur Spurenstoffelimination wird die eingesetzt. Und mit dem Sandfilter hast du halt nicht, also beziehungsweise nur eine sehr geringe Spurenstoffelimination. Man geht immer so von ungefähr 10-15% Elimination im Sandfilter aus, die dann auf biologischen Prozessen beruhen. Aber der Sand an sich hat halt keine Effekte auf die Spurenstoffe. Genau, das ist halt der Vorteil der Aktivkohle. Also du hast im Prinzip... Die Hauptaufgabe ist zwar die Spurenstoffelimination, aber natürlich hast du dann auch noch diese weitergehende Feststoffabscheidung, wo du dann auch ja irgendwie den CSB zum Beispiel, den partikulären CSB auch reduziert bekommst oder der wird auch zum Teil adsorbiert und ein Kläranlagenbetreiber, mit dem ich viel zu tun habe, wo die Filter jetzt in 4 Monaten, wenn alles gut in den Betrieb gehen, die wollen sich auch runter erklären, ne, auf diese 20 Milligramm. Also die wollen sich von der Abwasserabgabe befreien durch diese Aktivkohle. Das ist halt auch dann so ein Vorteil. Ne? Man muss dann halt nur im Auge behalten, dass man das dann auch wirklich immer einhält. Ne? Und das so ein bisschen muss man sich auch trauen. das den war Schritt auch zu gehen.
In Öhringen damals, wo das gebaut wurde, hier bei Heilbronn, ein Grund, also diesen CSB runter zu erklären. Ne?
Mhm.
Das ist schon.
Ja, und das geht dann halt schon in die Hunderttausender, ne? Also, oder ich weiß gar nicht, so 100.000, 150.000 sind es bestimmt im Jahr, je nach Ausbaugröße. Und dann lohnt sich das schon, ne? Wenn du dann ja keine CSB-Abgabe mehr zahlen musst, ne?
Vielleicht kannst du noch einmal einen Schritt zurück machen. Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich mit den hydraulischen Eigenschaften. Wie funktioniert, für die Leute, die jetzt zum Beispiel keine Filtrationsanlagen auf Kläranlagen kennen, wie läuft das ab?
Genau, also üblicherweise hast du abwärts geströmte Filter. Das heißt, es sind Betonbauwerke oder in der Regel sind es Betonbauwerke, offene Betonbauwerke, wo Filtermaterial drin ist. In meinem Fall dann die Aktivkohle und das Wasser aus der Nachklärung oder je nachdem, wie das Verfahrensschema ist. Manchmal ist da auch noch ein Sandfilter vorgeschaltet, wird von oben dem Aktivkohlefilter zugeführt und dann durchströmt er schwerkraftgetrieben den Filter von oben nach unten. Und unten kommt dann der Ablauf, der gereinigte Ablauf im Prinzip raus. Also das Wasser durchströmt diese Schüttung, dieses Filterbett und so werden diese Spurenstoffe da dann zurückgehalten.
Das ist wie so eine Tropfkörperanlage. Kennst du eine Tropfkörperanlage?
Ja, Tropfkörperanlagen sind noch mal ein bisschen anders.
Die funktionieren ja biologisch, ne? Da baut sich ja ein Film auf.
Das, genau, so wird das also
bei der Aktivkohle ja nicht sein, ne?
Doch, das ist halt auch nochmal so ein Vorteil von der Aktivkohle durch diese sehr inhomogene Oberfläche, also die ist sehr kantig, sage ich mal, im Gegensatz zu so einem Sandkorn, kann sich Biomasse besser anhaften und ist auch bei der Filterspülung geschützt durch diese Scherkräfte, weil die halt ganz inhomogen ist. Und man hat schon gute biologische Effekte auch. Also man hat eigentlich immer so eine 20-prozentige Restelimination durch Biologie und versucht das aber so ein bisschen noch zu optimieren mit so einer Ozonung oder mit einer Prozessluftbegasung oder so, dass man da so Sauerstoff in das System noch reinbringt, um die Biologie dann wirklich so in Gang zu bringen. Also das ist auch schon, aber so, also nicht so wie bei Tropfkörpern, weil bei Tropfkörpern ist ja wirklich dieser biologische Prozess im Vordergrund und bei der Aktivkohle ist es tatsächlich die Adsorption.
Mhm. Und jetzt habe ich praktisch meine Filtrationsanlage mit Aktivkohle. Wie wird die jetzt zurückgespült? Muss ich die Aktivkohle reaktivieren? Wie läuft das? Wie sieht der Betrieb nachher aus?
Genau, also die Reaktivierung, die Rückspülung, das sind zwei verschiedene Sachen. Also die Rückspülung, du musst einen Filter halt nach einer Zeit, musst du den spülen, weil der verblockt. Also das Abwasser kommt auf den Filter rein, das hat ja immer noch Restfeststoffe aus der Nachklärung oder halt selbst wenn eine Vorfiltration vorgeschaltet ist, hast du immer noch Feststoffe. Und der verblockt halt mit der Zeit. Und was halt, sage ich mal, einen ganz krassen Einfluss hat, sind Algen. Also Algen sind halt immer irgendwie ein Ding bei Kläranlagen. Das ist halt bestes Milieu für Algenwachstum. Und die setzen die Filteroberfläche auch immer gerne zu. Da hat man richtig so schöne Algenteppiche auf den Filteranlagen, wenn man den nicht lang, also wenn man den lang genug nicht zurückspült. Und dann kommt das Wasser da natürlich nicht mehr durch, wenn der Filter verblockt ist. Und dann musst du den zurückspülen, um diese eingelagerten Feststoffe oder auch die Biologie aus dem Filter wieder rauszubekommen und das Filterbett im Prinzip frei zu spülen. Und das geht dann wieder in den Reinigungsprozess. Also entweder, ja, meistens ist es in die Vorklärung, geht das dann rein. Genau, das Spülwasser wird dann zurückgepumpt. Und
das Spülwasser, wenn es zurückgepumpt wird, da sind doch die Spurenstoffe drin, oder sehe ich das falsch? Also wenn ich jetzt, das ist das nicht, wenn das adsorbiert, wenn ich Spurenstoffe adsorbieren und ich spüle das alles zurück, was sich adsorbiert hat. Oder wird das nicht zurückgespült?
Nee, die Spurenstoffe.
Oder nicht? In die Kläranlage zurückgespült, dann geht es wieder durch den Filter durch.
Nee, aber die Spurenstoffe werden tatsächlich nicht durch den Spülvorgang beeinflusst. Also es gab so ein paar Forschungsprojekte, da liegen auch schon Ergebnisse vor, dass die Desorption von Spurenstoffen bei der Spülung tatsächlich vernachlässigbar ist. Okay. Ich habe gestern erst ein Paper gelesen, das war irgendwie kleiner 1% und da stand da auch Messungenauigkeiten, also nicht der Rede wert. So. Weil die sitzen, also wenn die einmal am Korn angelagert sind, das ist ja im Korn drin, also und die Spurenstoffe bleiben dann auch im Korn drin, auch während der Rückspülung. Und du musst dann wirklich dieses, das, was du gerade angesprochen hast, Daniel, dieses Reaktivieren, wenn meine Aktivkohle erschöpft ist, wenn ich ein bestimmtes Reinigungsziel nicht mehr erreichen kann, dann muss ich die Aktivkohle rausholen und dann thermisch aktivieren. Das heißt, die wird sehr stark erhitzt und die Spurenstoffe aus dem Korn dann mineralisiert. Ist halt natürlich ein Heiden-Energieaufwand, deswegen sage ich auch immer, also so betriebsfreundlich die Aktivkohle ist, an den ökologischen Fußabdruck müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten.
Also es wird makromäßig mobilisiert, dass die Makrostoffe raus sind, damit es wieder durchfließen kann, das Wasser. Ich stelle mir halt vor, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es stimmt so, ich stelle mir halt vor, umso größer der Filter, umso länger dauert es, bis er komplett verblockt ist.
Und dann messe ich. Ja, je größer die Filteroberfläche, genau, also das wird dann auf die Filteroberfläche bezogen, aber man muss da halt immer, ist immer so ein schmaler Grad zwischen Wirtschaftlichkeit, also zwischen Kosten Nutzen, also ich kann den halt nicht beliebig groß machen, weil oft ist ja auch der Platz gar nicht gegeben
auf Kläranlagen. Dann würde man wahrscheinlich bedarfsgerecht spülen, zu sagen, ich monitore die Menge, die durchfließt noch und dann sage ich ab einer bestimmten Menge jetzt Nachspül-, Rückspülvorgang einleiten und deine Aufgabe ist wahrscheinlich zu gucken, wann ist denn das, oder?
Ja, genau. Es gibt nämlich keine bedarfsgerechte Spülung bisher. Und wir machen das tatsächlich nicht über die Menge, weil, wie gesagt, Algen sind halt immer, sage ich mal, ein Problem, vor allem im Sommer mit schönen Sonneneinstrahlungen. Das heißt, dass ich tendenziell im Sommer weniger durchsetzen könnte als im Winter. Und wir machen das über Druck. Also über Druckverteilung im Filterbett und wenn ein bestimmter Druck, also eine Druckdifferenz erreicht ist, dann wird der Filter gespült.
Baut ihr eine Piezo-Sonde ein oder was ist das, eine hydrostatische Messung oder was nennt man dann?
Also das ist so im Prinzip einfach, also eine hydrostatische, genau, du misst halt den hydrostatischen Druck und der ändert sich halt mit zunehmender Belegung des Filters, sinkt der Druck im Filter. Und das kann man immer ganz schön monitoren. Also, dass man sagt, okay, für diesen Filter, das ist halt immer sehr anlagenspezifisch. Ne? Ich kann das jetzt nicht auf andere Anlagen, also wenn ich sage, ich habe ein Delta P, also Druckdifferenz von 300 Millibar oder so, dann spüle ich. Das funktioniert vielleicht für den anderen Filter, aber bei dem einen Filter und bei dem anderen Filter sind es vielleicht aber nur noch 100 oder so, weil die hydraulischen
Formel, die Formel für den Delta P pro Anlage, den musst du ja noch erforschen, damit deine Doktorarbeit dann echt
ja, genau.
Ich dachte, wenn es einmal überläuft, erst dann kriegt man Delta P pro Kläranlage raus.
Ach so.
Okay. Ja, genau. Das maximale Delta P, genau.
Genau, kurz vorm Überlaufen. Und dann nimmst du 10% ab davon und dann hast du die.
Aber wisst ihr, welche Frage mir gerade.
Delta P.
Okay. Wisst ihr, welche Frage mir gerade gekommen ist? Also, ich habe es jetzt so verstanden: Also, die Filtrationsanlage, wenn die Aktivkohle jetzt beladen ist, wird sie erstmal rückgespült, aber sie wird ja nie komplett dann in dem Filter selber reaktiviert, richtig?
Nee, genau, die musst du rausholen und dann zu den Firmen, die Aktivkohle herstellen und reaktivieren, fahren, die wird dann reaktiviert und ja, je nachdem, entweder kriegst du die dann zurück, also man hat immer so ein bisschen Abbrandverluste, die wird dann mit frischer Aktivkohle nochmal aufgemotzt, das ist so Make-up-Kohle nennt man das dann, das sind immer so ungefähr 10-20% und 80% ungefähr Reaktivat und das kann dann halt sein, entweder du kriegst die halt zurück oder du kaufst dir irgendeine andere, also je nachdem.
Was wäre das schon das nächste Forschungsprojekt, Daniel? Das nächste Forschungsprojekt, die Aktivkohle ohne ultrahoch erhitzen in den Kläranlagen zu reagieren.
Mit Ozon, ne? Mit Ozon, glaube ich.
Mit Ozon? Ja.
Das ist so eine geile Idee.
Gab es ja schon mal, glaube ich. Aber da jetzt mal die Frage. Gibt es Erfahrungen, wie oft diese Aktivkohle zurückgespült werden kann, bevor sie letztendlich vollständig beladen ist und nicht mehr zurück oder nicht mehr absorptionsfähig ist?
Ja, genau, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also das eine, also die Rückspülung hat nichts mit der Adsorption zu tun, sondern die Rückspülung hat wirklich nur was mit diesem Feststoff, also mit der Hydraulik zu tun, und die Reaktivierung was mit der Adsorptionsleistung.
Ah, okay. Mhm.
Und ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, was ich am Anfang gesagt hatte. Wir haben im Prinzip, wissen wir nicht, wo die Reise hingeht. Also wir haben im Moment nicht so ein wirkliches Reinigungsziel. Also wir haben ein paar Empfehlungen, das Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, was es leider nicht mehr gibt. Aber Baden-Württemberg gibt es zum Glück, da sagt man so 80% Elimination bezogen auf den Zulauf in der Biologie für bestimmte Substanzen. Also ich kann ja keine tausende Substanzen messen, sondern man hat dann so Leitsubstanzen, das sind irgendwie 6 Stück, und sagt, diese müssen zu 80% eliminiert werden. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich die Kohle rausholen, reaktivieren.
Aber nochmal, ich habe verfahrenstechnisch nochmal eine Frage, ne? Weil ich habe mal gelernt, Kläranlagen müssen möglichst homogen laufen. Jetzt habe ich nachher irgendwann eine Filtrationsanlage hinten. Die müsste ich mir ja dann theoretisch redundant aufbauen, oder? Wenn ich jetzt eine Rückspülaktion habe, also ich sag mal jetzt, der Filter wird zurückgespült und es wird alles wieder in den Zulauf gegeben, habe ich denn eine Stoßbelastung?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema. Das ist immer gut, sage ich mal, die Spülwassermenge so gering wie möglich zu halten, allein aus diesem hydraulischen, also aus dieser Belastungsspitze heraus. Das ist dann so. Also das können die eigentlich im Prinzip, also ab. Was es auch noch gibt, sind so Zwischenspeicher, dass man das zwischenspeichern kann. Üblicherweise haben das Kläranlagen, dass man das zwischenspeichert und nach abgibt. Dass das dann nicht so ein Overload also ist.
Filtrat, wie der Filtratspeicher zum
genau.
Beispiel. Genau. Wenn man eine separate Prozesswasserbehandlung danach hat.
Genau.
Stichwort Anamox und was auch immer, was es da alles gibt. Haben wir alles schon gelernt, Daniel? Wir werden doch hier bestens ausgebildet von unseren Gästen. Heute doch.
Ja, auch alle anderen Abwasserhelden, ne? Nicht nur wir.
Auch alle anderen, die zuhören. Also, das kann man nur empfehlen, immer weiter sagen, wenn ihr hier zuhört, kriegt ihr nochmal eine extra Ausbildung. For free.
For free, ne?
Und ihr könnt euch auch mal Geld nehmen, ab sofort abholen.
Das müssen wir ja dann wirklich machen, Daniel. Das geht nicht.
Können wir machen.
Ja, wenn jetzt so ein Forschungsprojekt zu Ende geht, gibt es da eine große Party?
Also ich mache Werbung in Eigensache. Anfang September gibt es dann so eine Abschlussveranstaltung von mir. Die sollte damals, als das Forschungsprojekt natürlich kam, in Präsenz laufen. Wird dieses Mal digital sein. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil man dann mehr Leute erreicht. Also die Einladung habe ich vor einer Woche rausgeschickt zu so einem Webinar. Das werden 4 Vorträge sein und danach wird es noch 1,5 Stunden Zeit geben für eine Diskussion. Also das ist dann so eine Abschlussveranstaltung, und üblicherweise macht man schon so Abschlussveranstaltungen und sagt, okay, das waren jetzt die Ergebnisse und das haben wir daraus gelernt, weil es schon schön ist, wenn man die Ergebnisse ein bisschen verbreitet, ne?
Also warum haben wir geforscht, was wollten wir erreichen, unterwegs sind wir die und die Abbiegung gegangen, das und das haben wir gemerkt und am Ende kam das und das heraus und dieses und dieses und dieses Forschungsprojekt schließen wir als Anschlussforschungsprojekt vor.
Genau. Genau so.
Naja, macht ja total Sinn, ne? Wie Sokrates immer sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne? So ist es doch eigentlich
so
auch.
So fühle ich mich auch, ja.
Wenn man hinterher dann noch weiß, was man alles immer noch nicht weiß. Und ist das so der Grund gewesen, was du gesagt hast, ich werde Forscherin? Oder geh zur Universität? Weil du ja am Anfang gesagt hast, du hast damit geliebäugelt, das zu machen.
Tatsächlich hatte ich überhaupt keine Vorstellung von diesem Job. Ich wollte einfach nur zum Institut, weil ich die Leute so gern mochte.
Okay.
Und habe es dann auch eigentlich schnell lieben gelernt, diese Forschungsarbeit. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so, also für mich wäre es jetzt zum Beispiel nichts, Grundlagenforschung zu machen. Wenn ich jetzt im Labor stehen müsste und ja, mit irgendwelchen gespikten Abwassern und künstlichen hergestellten Bedingungen irgendwas machen, das wäre nichts für mich. Also ich mag das schon sehr gern so praxisnah. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass alle meine Projekte auch sehr praxisnah sind und auf Kläranlagen.
Das war jetzt perfekte Werbung fürs ISA in der RWTH, ne?
Ja.
Ist auch nicht bezahlt worden, hoffentlich, vom Herrn Windgens?
Noch nicht, nein.
Du bist ja da auf der Bezahlungsliste, von daher musst du ja Werbung machen für euch. Aber es ist auch gut, dass es dann Leute gibt, die mehr anwendungsorientiert sind. Ich hatte letztens eine Geburtstagsfeier bei Stefanie, unserer Kollegin. Da war eine Kollegin dabei, die auch in Aachen studiert hat. Und die hat gesagt, ich will unbedingt Grundlagenforschung machen. Die hat dann irgendwie Teile aus fünf verschiedenen Stoffen, irgendwelche Metalle. Und die hat die dann irgendwie aufgespalten und wollte dann rausfinden, wie diese tribologisch zusammenpassen und so. Und da war sie ganz begeistert von. Also es muss ja den Forscher geben, worauf es dran aufbaut, ne?
Genau, also Grundlagenforschung ist natürlich super wichtig, ne? Also ohne Grundlagenforschung würde nichts sein.
Grundlagenforscher kriegen halt den Nobelpreis.
Genau.
Und du kriegst halt den tollen Job bei einem guten Ingenieurbüro nachher.
Genau so. Oder bei einem Wasserverband.
Wasserverband oder wie auch immer.
Genau.
Also wir wissen ja auch noch 2 Jahre, dann ist das soweit bei dir, dann können sich die Leute ja schon mal bei dir bewerben dann.
So ja, wobei ich ja eigentlich wieder in den Kanalbau will. Also tatsächlich, mein Herz schlägt für den Kanalbau.
Mensch, das ist aber top. Wir haben auch sehr viel mit Kanal zu tun. Das gefällt uns auch fast besser als Kläranlage.
Das sage ich jetzt, habe ich den Studis zuvor immer gesagt, habe gesagt, also die Stadtentwässerung sucht ja immer, ne? Also die Lebensdauer von Kanälen ist halt einfach nicht so hoch wie von Kläranlagen. Da ist mehr Dynamik drin, da gibt es irgendwie mehr zu tun. Wobei ich das jetzt so ein bisschen revidieren muss und sage, wenn du dich auf Spurenstoffe spezialisierst, wirst du die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich nicht arbeitslos werden, wenn dann die 4. Reinigungsstufe per Gesetz kommt. Aber ist schon, ja, die Stadtentwässerung ist einfach dynamischer, ne? Irgendwie.
Ja. Naja, kann man ja mal so stehen lassen.
Was würdest du dir dann von der Forschung noch mehr wünschen?
Ich würde mir tatsächlich wünschen, glaube ich, dass man mehr mit der Praxis zusammenarbeitet, weil im Moment habe ich immer so das Gefühl, dass das so zwei Lager sind. Dann hat man die Uni und die hat irgendwelche Ideen und versucht das irgendwie umzusetzen in der Praxis, wenn man dann wirklich so ein praktisches Projekt hat auf einer Kläranlage und vergisst dann aber oft, dass das irgendwie auch von dem Betriebspersonal getragen werden muss. Das finde ich immer sehr schade, dass man das als Forschungsinstitut, sage ich mal, oft nur, sage ich mal, die eine Seite sieht, aber diesen Betriebsaspekt, weil ich betreibe ja meine Anlagen nicht selber. Also wenn man, sage ich mal, eine Laboranlage hat oder eine halbtechnische, so eine kleinere Anlage irgendwo bei sich am Institut stehen hat, dann mache ich das selber, dann betreibe ich die selber. Aber bei mir ist es ja so, ich bin ja wirklich zu 100% von dem Betrieb abhängig, vom Kläranlagenbetrieb, und die machen das nebenher, ne? Und würde ich mir wünschen, da glaube ich so ein bisschen mehr Verständnis tatsächlich, wenn man so großtechnische Projekte hat. Weil man kriegt halt nicht immer die Ergebnisse, die man haben möchte, weil es einfach betrieblich nicht umzusetzen ist. Ne?
Es muss auch nachher funktionieren. Und wenn man vorher schon weiß, dass es nachher im Betrieb Priorität 3 ist, das jetzt zu machen, dann kann man nicht das hochtechnischste Forschungsprojekt oder Forschungsmessprojekt dahinter setzen, weil es sonst sowieso nicht die Ergebnisse kriegt.
Ja, oder man stellt halt, also sagt den Kläranlagen, wenn ihr damit macht, dann stellen wir jemanden ein, ne? Weil, wie gesagt, das hat dann halt natürlich auch eine Grenze, dieses Nebenher, ne? Also, wie gesagt, die Aktivkohle ist sehr, sehr freundlich, betriebsfreundlich. Das kann man gut nebenher machen. Aber wenn ich dann wirklich irgendwie, wenn es dann weitergeht mit irgendwelchen abgefahrenen Verfahren, das kann man nicht mehr nebenher machen. Also, da muss sich ja auch jemand mit beschäftigen, damit das läuft, ne? Und da muss halt wirklich dann Personal eingestellt werden. Und dann muss man das auch so kalkulieren in Forschungsprojekten.
Wie man
für die Kläranlagen dann.
Dreimal eben kurz ist auch ein ganzer Tag.
Auf jeden Fall.
Aber wie wichtig ist dann eigentlich so insgesamt das Netzwerken, beziehungsweise dass man alle Beteiligten auch mit an den Tisch bekommt? Das waren zwei verschiedene Fragen. Wie wichtig ist das, dass man alle... Welche Beteiligten gibt es überhaupt bei einem Forschungsprojekt? Vielleicht kannst du das noch einmal ganz kurz sagen.
Also bei mir ist es halt natürlich so, die ganzen Kläranlagen, das Betriebspersonal, die Betreiber und das Laborpersonal, unser Laborpersonal, das Laborpersonal der Kläranlagen und natürlich die Fördermittelgeber. Also die sind natürlich auch irgendwie immer mit im Boot. Die muss man auch immer informieren, wo steht das Projekt, wie läuft es gerade, haben wir da Probleme. Und in meinem Projekt ist es auch noch so, dass wir Planungsbüros, ich habe auch zwei Planungsbüros in meinem Projekt, weil das halt, wie gesagt, so einfach so praxisnah ist. Und ja,
bei anderen... Habt ihr denn auch schon Anlagenbauer oder Behörden mit dabei? Also, weiß ich nicht, die kontrollierenden Behörden oder sowas, dass man die direkt mitnimmt? Oder ist das in dem Zuge noch zu früh?
Das tatsächlich eher weniger. Also, die Überwachungsbehörden habe ich jetzt noch nicht gehört. Also, ich persönlich auch nicht. Das ist eher so ein Ding, dass die Betreiber dann mit den Überwachungsbehörden reden. Aber so, dass die direkt mit im Boot sind, ist bei mir zumindest nicht so, gibt es bestimmt irgendwie Projekte. Was war das Erste? Was hattest du gefragt, Daniel? Was?
Ob Anlagenbauer mit dabei sind.
Also Anlagenbauer, ja, auf jeden Fall. Also das machen wir auch, ne? Also wir arbeiten zum Beispiel immer mal wieder mit Aktivkohleherstellern zusammen. Ja, wie gesagt, Anlagenbauern. Ich habe jetzt so eine Laboranlage. Das ist eins meiner kleineren Projekte, habe ich so eine Laboranlage irgendwie in Auftrag gegeben. Aber wie gesagt, das ist dann was Kleineres. Und ansonsten aber so Verfahren, also großtechnische Anlagenbauer natürlich auch, ne? Also haben wir das ganz unterschiedlich. Kommt dann immer auf das Projekt drauf an. Mhm.
Hast du irgendwelche eigentlich lustigen Stories mal erlebt in einem Forschungsprojekt, in dem einen, was du jetzt abschließt? Ist das jetzt, wie lange geht das überhaupt jetzt insgesamt, wenn du es jetzt im September abschließt?
2,5 Jahre ging das dann.
Und erlebt man da lustige Geschichten?
Ja, ich glaube, meine lustigste Geschichte, die mich für immer und ewig begleiten wird, ich habe ja so ein Hightech-Probenahmegerät. Also ich steige für die Probenahmen, um die Körnung der Aktivkohle zu bestimmen, steige ich halt in den Filter ein. Also der wird abgelassen, das Wasser wird abgelassen und dann gehe ich in den Filter rein und nehme in unterschiedlichen Tiefen Aktivkohleproben. Und das passiert mit einem Hightech-Kärcher Nass- und Trockensauger, mit einem Staubsauger. Mhm. Und bei meiner allerersten Probenahme hat der Kläranlagenbetreiber die Zeitung eingeladen, die Lokalzeitung. Und die haben mich dabei fotografiert, wie ich mit diesem Staubsauger die Aktivkohle wegsauge in diesem Riesenfilter. Und die Überschrift war dann mit dem Staubsauger in die Kläranlage.
Boah, ist das gemein.
aber ich find's lustig.
Das kann nur ein Mann geschehen.
Können wir das nicht nochmal mit verlinken, das Bild? Gibt's das noch?
Ja, ich glaube, also ich gucke mal den Zeitungsartikel. Also die Zeitung war irgendwie Bad Oeynhausener Tagesblatt oder so. Ich google mal direkt. Aber den Artikel gab es auf jeden Fall sehr lange online.
Ja, und da hat dir keiner geholfen vom Betriebspersonal?
Wir gehen da zusammen rein. Also meine studentische Hilfskraft, also mein Hiwi und ich machen das immer zusammen. Und ja, das ist halt einfach Teil des Forschungsprojektes, ne? Dass wir das, dass ich das dann mache. Ne? Aber warte, ich habe den Link, ich stelle euch ihn hier in den Chat rein.
Cool.
Ja, und das ist halt irgendwie so dieser Running Gag, ne? Dieser Staubsauger und immer, wenn wir da irgendwo ankommen. Aber die Leute freuen sich dann so, das Betriebspersonal meint, endlich irgendwie mal was Praktisches und endlich mal was funktioniert.
Sag mal, ist das ein echter Staubsauger oder ist das speziell dafür?
Das ist ein 89-Euro Kärcher. Ist das schon Werbung?
Also ganz normaler, vom Bauhaus. Ganz normaler Staubsauger, okay.
Ja, ist unbezahlt, kann man ruhig sagen.
Ja, okay. Aber Kärcher, wenn ihr hier zuhört, wir sind auch bestechlich. Also wir nehmen auch die Kohle an.
Oder also ich habe schon gesagt,
Dyson, wenn Dyson bei uns sponsern will, dann sagen wir, das ist ein Dyson.
dieser Staubsauger ist echt unkaputtbar. Also was der mitmacht mit dieser Aktivkohle, ich bin totaler Fan von Kärcher geworden seitdem.
Also nee, das müssen wir rausschneiden.
Ach so. Ich habe nichts gesagt.
Nee, nein, alles gut.
Nee, wir verlinken das auch mal. Ist ja ein schickes Bild auch. So sieht so ein Filter aus, wenn er sich absetzt, ja? Okay.
Genau, so sieht die Filteroberfläche aus. Normalerweise steht da halt Wasser drin, so bis zu der Überfallkante da, bis zu dieser Rinne, und das wurde dann abgelassen, dann kannst du da eigentlich so reingehen. Also auch die Bohle wären nicht nötig gewesen, da sinkt man so 5 Zentimeter ein, aber kann eigentlich ganz gut drin stehen.
Ja, okay. Ja, Mensch, das ist, glaube ich, sehr interessant gewesen, auch wenn wir ganz schön ins Detail gegangen sind, aber ich glaube, die Zuhörer finden das auch ganz gut. Willst du denn noch irgendwas den Leuten, unseren Zuhörern mitgeben, wo du sagst, das wirst du unbedingt wissen, wenn ihr an ein Forschungsinstitut geht, wenn ihr Forschung macht, wenn ihr was rausfinden wollt, oder geht ja nicht zur Forschung, aber das hört sich jetzt nicht so an bei dir.
Also für die Leute, die irgendwie sich überlegen, in dem Gebiet zu arbeiten, ich kann das halt auch empfehlen. Also es macht auf jeden Fall total Spaß. Man muss halt eine gewisse Stressresistenz haben, aber ich glaube, das bleibt in unserem Beruf, auch wenn man in ein Planungsbüro geht, da hat man natürlich nochmal einen anderen Druck, diesen wirtschaftlichen Druck irgendwie, dass der Job ist halt irgendwie immer ein bisschen stressig. Und aber ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, okay. Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
Wenn ihr Ideen für Forschungsprojekte habt, dürft ihr das ISA jederzeit anschreiben. Wir sind immer offen für jede Schandtat.
Ja, da müssen wir erst noch vorher die Patentrechte. Wir haben da jede Menge Ideen. Das können wir dann off-air dann noch ausklüngeln dann. Ansonsten schreibt der Svetlana, die freut sich, wenn ihr sie mal anschreibt. Und ihr habt ja gehört, beim ISA lässt sich's gut. Ist eine gute Stimmung. Ist auch mein Eindruck gewesen von allen, die ich bis daher getroffen habe. Und ja, kann man machen. Svetlana, wir danken dir auf jeden Fall.
Ganz vielen Dank. Hast du uns mit in die Welt der Filtrationsanlagen mit Aktivkohle mitgenommen. Hast uns mal einen Einblick gegeben, wie Forschung funktioniert. Vielen, vielen Dank. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, wie immer, Panther Rey, das Wasser fließt immer bergab, Leute.
Bis dahin.